Waldorf Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Zukunft gestalten klingt oft groß. Aber wie wird daraus konkrete Arbeit? Wie entsteht aus einer Idee ein Projekt? Und was braucht es, damit ein Impuls aus einem Workshop nicht wieder im Schulalltag verschwindet? Vor 2 Wochen haben wir mit Miriam Nuning, Martin Konrad, Nicolas Michel Müller und Juan Carlos Otalora darüber gesprochen, was ZUMA von klassischen Gremien unterscheidet, warum Veränderung im Waldorf-Kontext auch unbequem sein kann und welche Projekte bereits zeigen, wo neue Perspektiven entstehen. Heute starten wir dort, wo aus Ideen konkrete Prozesse werden. Bei der Begleitung von Projekten, bei Netzwerken, Ressourcen und bei der Frage, wie solche Impulse ihren Weg in Schulen finden können. Dabei geht es auch darum, was Veränderung ermöglicht, was sie bremst und welche Erfahrungen ZUMA in der Arbeit mit unterschiedlichen Initiativen gemacht hat. Ahoi und willkommen zum 2. Teil von Waldorf Perspektiven zur Zukunft machen, ihr 4.
Hallo.
Hey, hello.
Moin.
Kommen wir zu einer größeren Frage.
So wie ich das verstehe und sehe, ihr arbeitet wie ein, und das glaube ich steht auch auf eurer Webseite, ihr arbeitet wie ein Mützel, ne? Also vernetzt, dezentral, wachsend. Woran erkennt ihr, dass dieses Mützel tatsächlich Wirkung entfaltet, jenseits von einzelnen Projekten? Ja, Nicolas?
Also ganz salopp gesagt, an die Diversität der TeilnehmerInnenzahlen. Also das ist ein Spiegel eigentlich dessen, wie die Idee oder die Neugierde untergründig quasi wandert durch die Gesellschaft innerhalb der Waldorfpädagogik und wie sie dann teilweise in ganz anderen Orten aufploppt, wo wir überhaupt nicht mit gerechnet haben. Allerdings, so fair muss man sein, gibt es aus meiner Perspektive gerade einen Verlangsamungsprozess, um es mal euphemistisch zu nennen. Also vor 2 Jahren sind wir TeilnehmerInnen zahlentechnisch, mussten wir das beschränken. Also wir hatten Bewerbungen von über 40 Menschen, die kommen wollten. Jetzt ist die Situation die, dass wir, jetzt gerade der letzte Workshop, waren 17 TeilnehmerInnen da. Ursprünglich wollten 25 kommen, aufgrund von Krankheit etc. Aber es scheint auch etwas zu sein, was allgemein gerade meiner Meinung nach existiert. Müdigkeit in der Gesellschaft und auch eine gewisse Art von Resignation, die sich dann wiederum in der Diversität der TeilnehmerInnen auch darstellt, meines Erachtens. Mhm.
Martin?
Ich erlebe es da, wo gestern bei unserem Netzwerktreffen einer der Teilnehmenden sagt, boah, es tut so gut, mich mal mit anderen Menschen, die ähnlich denken, zu treffen. Da merke ich, da ist etwas, was sich streut in die Gesellschaft, in die Waldorfbewegung und vielleicht auch darüber hinaus. Ich erlebe es da, wo ein Vater von unserer Schule, der jetzt gerade dabei ist, sich zu überlegen, Lehrer, Waldorflehrer zu werden, der hört einen Podcast, den wir letztens mal gemacht haben und sagt, hey, das, was ihr da macht, genau das bestärkt mich eigentlich darin,
ja,
Waldorflehrer werden zu wollen. Mhm. Da erlebe ich ZUMA über diese Projekte, über uns direkt, den direkten Umkreis, den wir haben, hinaus.
Eine Sache, von der wir nicht gesprochen haben, jetzt, dass du auch über eure Reichweite gesprochen hast. Wie läuft ein Projekt bei Zukunft machen typischerweise ab? Von der ersten Idee bis zu dem Punkt, an dem es im Schulalltag verankert ist. Miriam? Und dann
ja,
Martin?
Ja, also es gibt, wie gesagt, Projekte in ganz viel unterschiedlichen Entwicklungsphasen, die zu uns kommen. Also typischerweise ist es so, dass Leute mit Projekten oder auch nur mit Ideen zu unserem Workshop kommen. Und dann arbeiten wir bei den Workshops in 3 verschiedenen Gruppen. Wir arbeiten mit Menschen, die erstmal nur so erste Ideen haben. Wir arbeiten mit Menschen, die schon konkretere Projektvorstellungen und Ideen haben. Und wir arbeiten mit Menschen, die wirklich schon mit Projekten zu uns kommen. Und arbeiten dann an diesem Workshop-Wochenende mit diesen Personen weiter an ihren Projekten oder an ihren Projektideen. Und dann gibt es Vernetzungstreffen und Projektbegleitung zwischen den Workshops. Also wir teilen uns die Projekte untereinander auf und gucken, wer begleitet welches Projekt und stehen dann eben für Fragen zur Verfügung, wenn die Leute irgendwie wissen wollen, wie man einen Antrag schreibt oder okay, wie so eine Vereinsgründung abläuft oder auch inhaltliche Fragen haben zu ihren Projekten oder zu ihren Ideen, dann unterstützen wir die. Mhm. Wir machen diese Netzwerktreffen, wo wir die Leute zusammenbringen, wo sie eben dann auch nochmal einen Raum haben, ihre Ideen oder ihre Fragen in einer größeren Runde zu besprechen. Genau. Und ja.
Ich unterstütze natürlich zu 100%, was Miriam sagt. Und von Tag 1 sind sie aber eigentlich schon im Leben der Schule. Also da, wo der Initiator, die Initiatorin ist, da ist es eh schon von Tag 1 da und wir unterstützen es noch. Und was mir persönlich wichtig ist, ist, dass die Initiativen dann nicht nur eben in der Schule leben, sondern auch in den anderen Schulen spürbar werden. Und das ist sowas, wozu man dann mit unterstützend darauf einwirkt, wie können wir das verbreitern, wie können wir das für alle zugänglich machen. Das kommt dann auch noch
danach. Nikolas?
Ich würde trotzdem gerne noch mal kurz auf diese vielleicht das Modul 1 eingehen. Das ist diese erste Gruppe, die arbeitet, und die Modul 2 Gruppe. Aus meiner Erfahrung heraus ist das, ich sage es mal jetzt nicht Problem, aber die Hürde, die Menschen nehmen müssen, ist eine Schärfung dessen, was sie als Idee haben. Und da hilft es oft in ganz simplen Gesprächen, weil, weiß nicht, ob ihr das alles kennt, aber diese sokratische Gesprächsführung, die quasi auf, ne, wir benutzen alltäglich ganz viele Begriffe und denken immer, ja, die werden das schon verstehen, ja, was ich sage. Aber im Endeffekt hilft es den Leuten wirklich ganz klar, diese Begriffe selbst auseinanderzunehmen und dann dort zu stehen und zu sagen, ah, okay, darum geht's eigentlich. Und dann kommt der nächste Schritt. Das hatten wir oft, das haben wir wirklich, also aus meiner Erfahrung sehr oft, dass Ideen und Projekte aus der eigenen Perspektive gedacht werden, aus der subjektiven, und aber nicht geprüft wird, inwiefern sie andere Menschen exkludiert oder aber gar nicht benennt, nicht mitdenkt. Und da gibt es neben dem ganzen Projektmanagement, wie man ein Projekt aufzieht. Also das sind große Stellschrauben in Modul 1, Modul 2. Da geht's dann, das ist das, was Martin meistens betreut. Da kann Martin nochmal persönlich was zu sagen. Aber ich glaube, da geht's persönlich gesehen immer darum, wie komme ich an dem Punkt, der jetzt wirklich als allererstes gegangen werden muss? Wie komme ich wirklich von diesem großen Ziel weg und gucke den kleinen Baustein an, den ich jetzt bewegen muss, damit überhaupt das Ziel erreicht wird? Aber Martin kann vielleicht dazu was sagen.
Genau, also wie wird es ganz konkret? Ne? Also wie komme ich dann aus der tollen Idee heraus ins ganz Konkrete? Und da haben wir dann einen Steckbrief für so Projekte, um mal zu gucken, was sind meine Ressourcen, was sind Chancen, Risiken, diese Themen. Und was ganz, ganz spannend ist, ist in der Arbeit in diesem Modul 2, dass da eine Gruppe sitzt und die haben zwar alle ihre Ideen, aber in dem Moment sind alle für diese eine Idee, für diesen einen Impuls da. Und es wird überlegt, wo gibt es Ressourcen, wo gibt es Netzwerke, die wir nutzen können, wo gibt es Personen. Das ist da ist die Magie aus meiner Sicht. Und das ist so schön zu erleben.
Mhm. Schön. Juan Carlos?
Ja, ich möchte vielleicht ein praktisches Beispiel geben aus dem Modul 1, weil Modul 1 ist alles möglich. Da kommen die Leute mit schon einem klaren Impuls, nur wissen noch nie, wie sollen die das realisieren. Und dann, wie Martin meinte, dann wird dieser Konkretisierungsprozess in Modul 2 sehr stark stattfinden. Aber manchmal hat man ein sehr starkes Bedürfnis. Dann gebe ich dir ein Beispiel. Da kommt jemand zu uns im Modul 1. Ich möchte gerne, dass die muslimische Perspektive innerhalb der Waldorfbewegung wahrgenommen wird. Aber da weiß man immer noch nicht, unter welchem Format soll das stattfinden. Suma empfiehlt dann vor, lass uns das erste Treffen der muslimischen Gemeinschaft innerhalb der Waldorfbewegung in Deutschland organisieren. Das ist der Vorschlag, aber da müssen wir als Suma viele Aufgaben erledigen. Mit Seminaren in Kontakt kommen, mit Experten. Wie machen wir, damit wir die ganze Community doch zum Eintreffen bringen? Ein bisschen über das Thema müssen wir recherchieren, quasi Experten werden, damit wir alles richtig machen. Und dann hoffen wir, dass diese Person zurück zu uns kommt, jetzt mit diesem klaren Vorschlag. Und dann fängt die Arbeit von Martin an. Ne? Also diese klare Vorschlag jetzt zu konkretisieren. Aber wie du merkst, je nachdem, was für eine Bedürfnis, Impuls, Ideen hat, dann kommen für uns ganz bestimmte Aufgaben wenn du jetzt zählst, 4 oder 5 Ideen oder Impulsen, das sind schon sehr viele Aufgaben, die man innerhalb von 3-4 Monaten erledigen soll.
Naja, klar, natürlich. Und jetzt bei aller Offenheit für Experimente, der ihr immer experimentiert seid. Wo sind Initiativen an oder mit Zumer gescheitert? Und was habt ihr daraus über Veränderungsprozesse in Waldorfschulen gelernt?
Also salopp, gleich als allererstes. Die Schwierigkeit besteht vor allen Dingen bei Menschen, die gerade aus der schulischen Laufbahn kommen, gute Ideen haben, auch so weit gehen, dass die Projekte teilweise umgesetzt werden könnten, aber dann verschwinden sie im Orkus der Normalität, des Alltags, des Studiums, der Ausbildung. Und da haben wir leider schon viele bittere Pillen schlucken müssen, dass wir dort wirklich Energie, Zeit nicht verloren haben, aber wirklich viel investiert haben, in dem Sinne, dass wir das nicht nachhaltig betreuen konnten.
Ja, ja, das ist auch ein bisschen frustrierend manchmal, ne? Martin.
Ja, da waren so tolle Initiativen wie, wie könnte Schule aussehen, die von SchülerInnen gedacht sind. Also das war sogar, da gab es schon eine Umfrage, es ist eigentlich genau das, wo wir hinwollen. Und dann entgleitet es uns so ein bisschen. Oder?
Ja.
Und es gab die Idee einer, wie kann ich Beziehungsfähigkeit, meine eigenen Grenzen setzen.
Spannend.
Eigentlich so ein bisschen die SchülerInnen dafür bewahren, dass sie später mal Psychotherapie brauchen. So hatte sie es formuliert, die SchülerInnen. Und dann scheitert es aber daran, dass sie die Kraft dazu nicht hat und die Zeit und die Unterstützung. Und das ist halt das, wo wir denken, ah Mann,
ja.
So ärgerlich.
Ja, ja. Das kann ich mir gut vorstellen, ja, Juan Carlos.
Ja, allgemein muss ich sagen, dass mit großem Schmerz sage ich das, dass Projekten, die wir gemeinsam mit Jugendlichen anfangen, sind immer sehr kompliziert, weil wir selber als Erwachsene merken, dass wir nicht immer diese Arbeitssprache verstehen, dass wir Schüler entweder unterschätzen oder überschätzen und dadurch gehen gute Ideen verloren. Das heißt nicht, dass wir es verlassen, wir bleiben dran. Da hatten wir zum Beispiel das Projekt, dass Schüler aus Berlin, aus der Region, ein Festival organisieren, wo viele Waldorfschulen sich treffen, musikalisch, künstlerisch, aber wo innerhalb des Festivals zukünftige Waldorf-Lehrer mit Schüler darüber reden, was ist nötig in der Zukunft oder was war nötig für die in ihrer Schulerfahrung. Und dann haben wir einfach nicht gesehen, dass Schüler, auch Jugendlichen, unglaublich viel zu tun haben.
Mhm,
wenn die in Abiturphase sind, wenn die mit MSA beschäftigt sind, dann haben die kaum Aufmerksamkeit und Kraft für andere Dinge. Mhm. Das Projekt müssten wir erstmal einfrieren lassen, sagt man auf Deutsch.
Einfrieren
lassen. Und jetzt werden wir das nochmal irgendwie im Leben bringen. Aber das war vor 2-3 Jahren schon traurig, das zu sehen, dass das nicht realisiert wurde.
Ja, klar. Ja.
Ich sehe das auch, dass leider immer wieder Projekte oder Projektideen dann im Sande verlaufen, beziehungsweise die Kraft fehlt, das umzusetzen. Aber, und darüber sprechen wir auch im Team immer mal wieder, ich sehe auch, dass ganz viele von den Impulsen vielleicht Früchte tragen, die wir überhaupt nie sehen werden, ja. Und sei es nur, dass irgendeine Person zum Workshop gekommen ist und irgendwas gehört hat oder erlebt hat, was diese Person dann irgendwann dazu bringt, irgendeine bestimmte Entscheidung zu treffen oder irgendein bestimmtes Projekt ins Leben zu rufen. Also für uns ist es natürlich schön, wenn wir sehen, was die Früchte sind. Für uns ist es auch wichtig, damit wir eben auch als Zukunft machen, unseren Fördergeldgebenden gegenüber irgendwie zeigen, hey, das, was wir machen, das zeigt Wirkung. Aber ich finde, man darf nicht unterschätzen die unsichtbare Wirkung oder die langfristige Wirkung, die eben auch total wichtig ist.
Mhm. Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, das ist auch so ein Thema bei der Begleitung, ne? Also manchmal, wenn du als Begleiter unterwegs bist, dann siehst du auch ein bisschen, wie die Sache sich entwickelt, aber irgendwann mal siehst du es nicht mehr und entweder passiert was du überhaupt nicht mehr siehst,
ja,
oder nicht. Wenn wir jetzt erstmal Stichwort Begleitung nutzen, wie sieht's die Begleitung bei euch konkret aus? Wenn, sagen wir mal so, Schulen oder Einzelne mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen zu euch kommen, was passiert da? Wie sieht es aus?
Das ist sehr individuell. Also das kann man überhaupt gar nicht irgendwie verallgemeinern. Das gibt Leute, die mit ganz konkreten Fragen kommen, die irgendwie schon ja selber genau wissen, was sie eigentlich zu tun haben und dann nur mit ganz bestimmten Fragen irgendwie zu uns kommen und nicht irgendwie so eine enge Begleitung brauchen. Und es gibt Leute, mit denen muss man wirklich ganz viele intensive Gespräche führen und die viel enger begleiten. Also da gibt es jetzt kein Pauschalbegleitungskonzept. Was wir machen als Gruppe ist, dass wir einmal im Monat eine Projektbesprechung machen. Da stellt dann jede Person das Projekt, was er oder sie begleitet, vor und gibt so ein kleines Update zu dem Projekt, auf was für einem Stand ist das Projekt. Und dann überlegen wir auch nochmal als Gruppe, okay, was braucht das Projekt jetzt, damit das eben nicht nur von der projektbegleitenden Person ausgeht, sondern wir eben auch als Team irgendwie unsere Impulse dazu geben.
Okay.
Ja, ich hatte so das Bild, dass wir, je nachdem, was es braucht, Nährboden einfach sein können für die Ideen, die dann von sich aus ganz alleine wachsen. Wir können sie sowieso nicht hochziehen. Und manchmal müssen wir vielleicht ein bisschen mehr Gießkanne sein, wo wir dann noch was dazugeben. Auch mit der gewissen Distanz. Auch da werden wir das nicht hochziehen. Aber je nachdem, was eben benötigt wird, sind wir direkte Ansprechpartner oder einfach nur Vernetzer und Critical Friend vielleicht.
Ja. Zuma richtet sich stark an engagierte Einzelne. Wer findet denn vergleichsweise leicht Zugang zu euren Räumen und wer eher nicht? Und vor allen Dingen, was bedeutet das für Fragen von Macht, Teilhabe und Diversität? Offene Mic.
Ich finde die Frage super und ich weiß aber gerade überhaupt nicht, wie ich die beantworten kann. Ja, also ich frage mich auch manchmal, wer findet überhaupt zu uns, ne? Wir streuen die Infos halt, wir haben so einen Verteiler mit allen Leuten, die uns jemals angeschrieben haben oder bei einem Workshop dabei waren oder, der immer weiter wächst. Wir streuen das immer über die Rundmail. Wir haben jetzt einen Podcast gemacht, jetzt machen wir noch einen Podcast mit dir. Wir haben schon einen Artikel in der Erziehungskunst gehabt und ja, trotzdem frage ich mich das immer wieder. Wer findet überhaupt zu uns und wer fühlt sich überhaupt angesprochen? Es kommen auch viele Leute immer wieder. Ja, ne? Ja, also ja. Wir haben so unsere Stammgäste, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, aber die Frage, wie findet man überhaupt zu den Leuten mit den Ideen und mit den Impulsen, die beschäftigt uns auf jeden Fall. Da habe ich das Gefühl, haben wir auf jeden Fall noch ein Entwicklungspotenzial als Gruppe.
Ja, Luft nach oben gibt's immer. Martin?
Ja, ich sehe, dass wir eine gewisse Verantwortung als LehrerInnen, geschäftsführende Schulleitungen haben, um das zu verteilen und zu ermöglichen. Weil mein Eindruck ist, dass SchülerInnen, die zu uns kommen, das sind meistens die aus der Waldorf-SV. Das ist toll, weil die sowieso schon so engagiert sind. Ich weiß nicht, ob man das unterstellen kann. Wahrscheinlich sind es aber denen der Unterricht auch leichter fällt, die einfach so wahrscheinlich schon ein bestimmtes Profil haben irgendwie. Und damit wir andere SchülerInnen auch dazu bekommen, braucht es eben die unterstützenden LehrerInnen, die sagen, hey, willst du da nicht mal hin? Hast du nicht Interesse? Und mein Eindruck war auch schon, dass es natürlich leichter ist für die Menschen, für die SchülerInnen aus Berlin, wenn es in Berlin ist, dahin zu kommen.
Ja, klar.
Was die Konsequenz war, wir machen es auch mal in anderen Städten. Aber dann auch da SchülerInnen zu bekommen, ist gar nicht so leicht. Aus Weimar war kein Schülerin mit dabei. Da braucht es eben das Weitersagen, Motivieren und Empowern und Einladen durch die Menschen vor Ort, durch die Erwachsenen vor Ort auch. Also ich glaube auch, wir sind nicht so divers, wie wir gerne sein würden. Mhm. Das liegt nicht an uns, glaube ich, dass wir sagen, du darfst nicht kommen, sondern wer findet denn überhaupt zu uns, wer erfährt von uns und wer kann da dann auch anschließen an das, was wir machen, was man denkt.
Ja, man kann es, glaube ich, relativ sinnbefassen. Also wenn man es mal nüchtern betrachtet, dann kommen aus der Schülerinnenschaft eine relativ gut ausgewogene Vertretung der Schüler-SVen, Schülerinnen-SVen, mehrteilig allerdings weiblich gelesene Menschen. Dann ist es, wenn wir mit der Lehrerinnenschaft denken, dann ist es leider die traurige Realität, dass hier wirklich weiblich gelesene Menschen mehr zu uns kommen. Und sobald es dann in die Vertretung geht, gewisser Gremien, so ist die Erfahrung zumindest in den letzten Jahren, dann haben wir es vermehrt mit männlichen gelesenen Personen zu tun. Und wenn wir das jetzt noch komplett abrunden wollen, dann sind das ungefähr 99% weiße Menschen.
Ja.
Also das bedeutet, People of Color, Schwarze, auch aus der gesamten queeren Community, da gibt es vermehrt Leute. Das ist schon mal für uns persönlich, glaube ich, bereichernd. Aber da ist noch sehr viel Luft nach oben.
Ja. Und gleichzeitig ist es eben auch ein Spiegel von unseren Waldorfschulen. Genau. Ne? Also das ist ja auch in unseren Schulen genau das Publikum.
Ja, das ist leider so. Ja, woran ließ es sich aus eurer Sicht erkennen, dass Zuma nicht nur einzelne Projekte begleitet, sondern strukturell etwas in der Waldorfpädagogik verschoben hat?
Ich glaube, das lässt sich jetzt in der Zeit gar nicht erkennen. Also das ist auch die Diskussion, die ich öfter mit Stiftungen habe, wenn wir da vortragen und nach Geldern erfragen. Dann gibt es immer die sogenannten KPIs und das ist dann immer relativ ernüchternd, wenn ich in meiner Argumentation immer darbringen muss, ja, also ich habe es verstanden, wir als Zukunft machen müssen Projekte definieren und müssen die auch vorweisen können. Ja, haben wir verstanden. Macht auch Sinn aus deren Perspektive. Allerdings, wenn wir das langzeittechnisch betrachten wollen, so wie das jetzt auch schon ab und zu vorkam, dann haben wir es hier mit einem Prozess zu tun, der geht über mehrere Jahre, teilweise Generationen. Der geht darüber hinaus, wenn eine Schule ist ja kein, sage ich mal, Unternehmen, was von oben gesteuert wird, sondern das ist ein Organismus, wo verschiedene Biografien drin wirken und arbeiten. Und da gibt es Ablöseprozesse. Aber ich denke, um ganz salopp deine Frage zu beantworten, woran würden wir das erkennen können, wenn SchülerInnen gerne zur Schule gehen würden und Waldorfschulen auch positiv reflektieren würden. Und das ist leider nicht die Realität. Also es gibt einen Mehrteil von SchülerInnen, die aus der Waldorfschule herauskommen, von schlimmsten Erfahrungen berichten. Das ist leider auch medial zu sehen. Und es gibt natürlich auch die Leute, die konform gut hineingepasst haben und die haben eine positive Wahrnehmung dergleichen. Aber es sollte ein Raum für alle sein, so wie SchülerInnen, LehrerInnen, aber auch die ganzen Menschen, die mit in dieser Schule wirken. Damit meine ich zum Beispiel auch Putzkräfte, Hausmeister, also das Gesamtbild. Aber da sind wir noch weit weg von.
Mhm. Ja, Frank?
Ja, ich muss sagen, dass ich ab und zu ein Problem damit habe, wenn man Waldorfpädagogik allgemein sagt und dann man erläutert solche Schwierigkeiten, weil ich als Lateinamerikaner, als Kolumbianer ein völlig anderes Bild der Waldorfpädagogik habe, wo fast alle Teilnehmer People of Color sind, selbstverständlich. Es hat mit unserer Realität in Lateinamerika zu tun, wo die Waldorfpädagogik nicht nur Schule für reiche Menschen sind, gibt es auch Schule für elitäre Schulen. Nicht überall, aber gibt es alles. Du hast in Argentinien Waldorfschule ganz weit weg in Jujuy, glaube, das ist eine Provinz in Argentinien, wo eine sehr starke indigene, wie sagt man,
Schulgemeinschaft ist.
Genau. Und deswegen, es ist schwierig für mich. Ich denke, gibt es Dinge, die sind echt eine Problematik in der deutschen Gesellschaft. Gibt es Probleme, die du in der Waldorfschule findest, die du auch in Gymnasien findest, in ganz regulärer Schule. Und das hat eher mit der Struktur der deutschen Gesellschaft zu tun. Und deswegen muss man da ganz fein und vorsichtig gucken, was liegt an der Waldorfpädagogik, was liegt an der Realität der deutschen Gesellschaft und wie wir in Summe mit dieser Dualität umgehen können. Oder umgehen sollen.
Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe auch eine ähnliche Wahrnehmung so wie du, je nachdem, in was für eine Region man ist. Also ich war auch jetzt neulich auch in Brasilien und in Argentinien und in New York zum Beispiel, und da habe ich jetzt unterschiedliche Waldorfschulen mir angeschaut, und tatsächlich die Schulen, die ich gesucht habe, waren meistens alle privat. Und da ist auch natürlich auch der Zugang auch anders. Also ich meine, in Brasilien habe ich auch tatsächlich eine besucht, die eigentlich auch stattlich war. Und da hatte man natürlich das, was du gesagt hast, auch gesehen. Kinder aus von unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Menschen, unterschiedlichen Familien etc. pp. In den elitären Schulen war eher auch das Gegenteil. Und in Argentinien, ja, vielleicht auch da in der Pampa, findet man auch Leute, die lokal auch Geschichte machen. Aber in Argentinien gibt es auch ein ganz großes Problem zu Rassismus, und auch die sind jetzt gerade dabei, auch abzuarbeiten, was für ein Bild die zum Beispiel von Rassismus haben. Und da in der Schule, also die Waldorfschule, die ich gesucht habe, da waren alle weiß und reiche Menschen.
So, aber ja. gut, dass du dieses Beispiel gibst, weil das ist nicht ein Problem der Waldorfschule in Argentinien, das ist ein Problem der Gesellschaft in Argentinien, der unglaublich stark diskutiert wird. Neulich wurde sehr stark über die argentinische Fußballmannschaft gesprochen, warum keine schwarzen Menschen da sind. Und das ist eine historische Problematik. Und deswegen betone ich nochmal, da muss man immer sehr gut gucken, was liegt an der Waldorfpädagogik. Aber vor allem, das Wichtigste ist zu erkennen, die Waldorfpädagogik ist nicht ein Ort, der getrennt ist von der Realität der Gesellschaft. Wir, wie jeder Schulbewegung, wie jeder kleine Gemeinschaft, wir bekommen alles mit. Wir sind mittendrin in dieser Realität. Das ist auch keine Entschuldigung. Ne? Da muss man auch da aktiv arbeiten.
Ja, und trotzdem ist es eigentlich so, dass in unseren Schulen eigentlich kein Abbild von unserer Gesellschaft ist. Ne? Also unsere Waldorfschulen, oder mindestens die Waldorfschulen, die ich kenne, sind meistens weiß, reich und irgendwie so auf eine andere, ja, wie sagt man das einfach nett ausdrücken, als andere gesellschaftliche, wie ist das Wort?
Schichten,
ja, genau, dankeschön. Ja, also das ist eigentlich auch schon eine Sache, die ich leider bei dieser Pädagogik oder bei den meisten Waldorfschulen eigentlich auch so erkennen habe, ist, dass die tatsächlich auch nicht unsere Gesellschaft bilden. Und ich glaube, da sollen wir alle ein bisschen auch Augen drauf legen. Nikolas.
Ja, wobei, da würde ich jetzt, glaube ich, wirklich Juan auch zur Seite springen wollen. Und zwar, also ich unterstreiche hier nochmal sehr stark, dass es auch in der Waldorfpädagogik die Tendenzen gibt, also aus dem Theoriebereich heraus. Aber auf der anderen Seite gibt es da wirklich eklatante Fehlpositionen einfach aufgrund der Förderung. Also wenn wir uns angucken, Bildung ist Länderrecht, ja, wir haben das auch im Grundgesetz drinstehen, dass Bildung für alle da sein muss und dass auch freie Schulen oder freie Trägerschaften existieren sollen. So steht es im Grundgesetz, das aufgrund von 1945 des Dritten Reiches, Anführungszeichen. Und die Realität ist die aber, dass in den Ländern teilweise eine Finanzierung von staatlichen Gremien nur von 70% oder noch weniger existieren. Und daraus kommt der Querschluss, ja, die Finanzen müssen anders eingeholt werden, und das passiert dann über Schulgelder oder durch Querfinanzierung vielleicht von anderen Stiftungen, aber auch nicht lange. Und damit haben wir eigentlich eine Segregation. Also nicht nur eine Segregation im Sinne von People of Color, schwarze Menschen oder dergleichen, sondern man hat das auch innerhalb, so wie du es vorhin gesagt hattest, in den Gesellschaftsschichten. Also wie viele, als ich damals in der Schule war, ich bin Waldorfschüler gewesen, noch in den neuen Bundesländern dann gegründet, 91, da hatten wir eine komplett diverse, Anführungszeichen diverse, anderes Wort von damals, da hatten wir Menschen mit Hartz-IV-Hintergrund, die ihre Kinder zu uns schicken konnten. Und das waren nicht wenige. Das waren 6, 7, 8 Menschen. Das waren Menschen auch mit körperlicher und geistiger Behinderung in den Klassen. So, jetzt darf man aber die provokante Frage stellen, ist das passiert, weil es so gewünscht war? Ja. Oder ist es passiert, weil es finanziell notwendig war? Also das ist, da gibt es eine Schwierigkeit, die Juan, thematisieren wollte.
Ich finde, diese These, dass die Waldorfschulen so sind, wie die sind, weil es an finanziellen Hürden schlägt, da habe ich ein riesiges Problem mit. das hat auch was damit zu tun, wie offen die Schulen sich nach außen präsentieren und wie, ja, wer in den Schulen wirklich mitgedacht wird. Und es ist immer so ein einfaches Argument, ach ja, es scheitert halt an den Schulbeiträgen. Nein, das stimmt nicht. Es gibt ganz viele schwarze Familien, die Geld haben und trotzdem ihre Kinder da nicht hinschicken wollen, weil die sehen, dass es einfach ein komplett homogener, weißer Ort ist und die wollen ihren Kindern diesen Strukturen nicht aussetzen.
Ja, das stimmt.
Und trotzdem, was für mich nicht in Ordnung ist, ist, man redet über eine Singularität aus einer Verallgemeinung. Also ich komme aus Lateinamerika, ich war in der Türkei, ich sehe die Waldorfpädagogik ganz anders. Ich bin offen für so eine Diskussion, aber wenn man präziser redet. Man kann nicht sagen Waldorfpädagogik. Man muss konkretisieren, das ist die Konkretisierung der Waldorfpädagogik in Deutschland. Und sogar in Deutschland ist ganz anders von Region zu Region. Meine Angst immer in dieser Diskussion ist, dass wir auf eine Kenntnis sprechen, die für mich nicht, wie sagt man, es reicht nicht. Man muss schon die ganze Waldorfbewegung sehr gut kennen, um solche Verallgemeinungen zu bestimmen. Also ich bin für Präzisierung, offen für diese kritische Position, aber ich denke, man muss präziser sein.
Und ich würde Ihnen auch noch mal kurz widersprechen wollen, also Miriam, in allen Ehren, dass ich gebe dir vollkommen recht, dass das Bild, was nach außen transportiert wird, dass das nicht unbedingt einladend ist für Menschen in ihrer Diversität, ja. Allerdings habe ich jetzt über 16 Jahre lang im Soldiner Kiez im Wedding gelebt und habe Tür an Tür mit Menschen mit extrem kleinen Einkommen gelebt und auch mit Migrationsvordergrund, um das jetzt mal so klar zu sagen. Und die Erfahrung ist in den Gesprächen gewesen, dass die noch nicht mal wussten, wie die sich morgens finanzieren sollen. Also das bedeutet schon, dass natürlich die Finanzen ein riesengroßer ausschlaggebender Punkt ist, wie quasi Schule erreichbar sein kann für viele verschiedene Leute.
Ja, natürlich. Für Leute mit einem geringen Einkommen. Punkt. Für Leute mit einem geringen Einkommen ist es sehr schwierig, in diese Schulen reinzukommen. Ja. Und gleichzeitig gibt es extrem reiche Familien of Color, die aus anderen Gründen sich dagegen entscheiden. Mhm. Dass es strukturell in unserer Gesellschaft so ist, dass eher Familien of Color ein niedriges Einkommen als ein höheres haben. Das ist so, auf jeden Fall. Aber für die Familien of Color, die sich gegen diese Schule entscheiden, ist nicht unbedingt und automatisch das Finanzielle das Ausschlagkriterium.
Ja, aber das wenn du die Statistiken
anguckst, ganz konkret, dass ich da religiöse Fragen, also wir sind hier in Brandenburg, das geht es nicht um People of Color, sondern Migranten anderer Art oder also aus anderen Ländern oder einfach religiös anders geprägte Menschen, die sich hier nicht hertrauen, obwohl wir ganz nah dran sind. Und da sind es sicherlich immer auch finanzielle, aber wenn ich schaue auf den Kindergarten, da wo es finanziell keinen Unterschied macht, bei uns zumindest hier, da fängt es schon an. Und da kommen die nicht aus finanziellen Gründen nicht hin, sondern weil sie sich nicht gesehen fühlen, weil sie das nicht, weil sie ihren Gesellschaftsbereich nicht abgedeckt fühlen, weil sie nicht anschließen können. Es ist beides, in jedem Fall. Aber ich sehe es da, im Kindergarten sehe ich es ganz, ganz deutlich, weil da gibt es eben diese finanzielle Unterschied nicht. Und da wird es andere Gründe, muss es andere Gründe.
Ja, ich glaube, es wird Juan, du bist gleich dran und danach Nikolas auf jeden Fall. Ich glaube, da darf man das einfach nicht irgendwie so in eine Waage auch setzen wollen, weil das sind einfach die Gründen eigentlich so sehr unterschiedlich an sich und alle sind berechtigt. Das wollte ich einfach nur dazu sagen. Also ich würde eigentlich auch nicht sagen, nee, es geht nicht nur darum oder darum. Also ich glaube auch sowohl finanziell als auch religiös als auch kulturelle Hintergründe sind sehr markant oder sind sehr entscheidend in der, also für die Eltern, um sich zu entscheiden, was für ein Schulsystem man einfach für die Schule auch wählt. Juan.
Ja, was ich sagen wollte, ist, dass gerade um diese Präzision zu suchen, da muss man auch an die Leute denken, die People of Color sind, Immigranten sind, Muslimen sind und doch in der Waldorfpädagogik sind. Ja, Also da, deswegen total wichtig, das, was wir gerade versuchen zu unterstützen, in Gespräch zu kommen und zu gucken, was finden die dort, wie fühlen sie sich dort. Es ist, und dann können wir wissen, ob das, was wir behaupten oder was wir glauben, stimmt oder nicht. Dann vielleicht werden wir das Problem ganz woanders finden. Ich bin der Meinung, offene Fragen lassen uns sehr gute Forschungsprozesse durchführen. Sofort behaupten ist für mich problematisch, weil dann fehlen mir mehr Material, um das bestätigen zu können.
Also Nicolas, Medium und dann Schluss.
Ja, ich würde nur noch gerne einmal kurz hinzustellen. Also das ist klar. Also ich streite es auch 0,0% ab, dass People of Color oder schwarze Menschen mit einem reichen Hintergrund sich vielleicht dezidiert entscheiden, nicht an Waldorfschulen zu gehen, weil das aus einem religiösen oder auch rassistischen Grund nicht die Wahl ist, um ihre Kinder in eine behütete Umgebung zu geben. Das verstehe ich komplett. Allerdings, meine Beobachtung ist im Sordina Kiez oder in allen Bereichen der ärmeren Unterschicht, dass diese Aussagen dort nicht zutreffen. Wir haben Schulen, das sind ganz normale Grundschulen und das sind auch Gymnasien, wo Menschen, also da sind, weiß ich nicht, 20% der Menschen sind People of Color und dann haben wir 30% mit schwarzer Haut und wir haben Menschen, die sind weiß. Also das heißt, in den Schulen, die wirklich dort vor Ort sind, in den Kiezen, da passiert die Nicht-Segregierung, da passiert das. Und diese Schulen sind mit Sicherheit nicht so aufgestellt, dass sie exzessiv damit werben, dass sie inklusiv arbeiten. Also da würde ich Juan vollkommen unterstützen.
Naja, es sind halt die Kiez-Schulen, die in der Nähe sind.
Ja, das sind
also es hat schon wieder was mit Ressourcen zu tun. Ne?
Like, Finanzen.
Wenn man wenig finanziert, ja. Sag ich ja, ich stimme dir 100% zu, wenn es um Leute mit wenig Einkommen geht. Dann sind Finanzfragen und andere Ressourcenfragen die Hürde. Ja. Aber das gilt für alle Leute mit wenig finanziellen Ressourcen, unabhängig davon, ob sie jetzt weiß sind oder schwarz sind.
Ja, auf jeden Fall, man sieht schon, wie unterschiedlich und wie schwierig das Ganze zu betrachten und zu analysieren ist. Und man kann schon froh sein, dass ihr dabei seid und dass ihr einfach eure Arbeit da auch leistet. Und ich hoffe, dass das ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, dass ihr einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gewinnen könnt. Martin, als wir uns vorgestern getroffen haben, hast du von einer Eingefrorenheit gesprochen, die du in manchen Schulen oder bei Kolleginnen wahrnimmst. Wie würdest du diesen Zustand beschreiben, in dem eigentlich Bewegungsimpulse da sind, aber trotzdem kaum etwas in Gang kommt?
Ja, eine Eingefrorenheit, eine Lähmung, die spürbar ist, im Gegensatz zu den eigentlich sehr positiven Impulsen. Also ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die an der Waldorfschule unterrichten, oder arbeiten, das aus einem inneren Impuls machen, aus einer positiven, aus einem Wunsch heraus gut zu wirken und dass im Alltag dann doch ein immer wieder Grenzen spürbar werden. So, da geht's nicht weiter. Nee, ich muss aber das und das und das und das muss alles gemacht werden durch die Selbstverwaltung, durch die fehlenden Strukturen auch immer wieder an Schulen sehr viel Energie aufgebracht werden muss, um eigentlich alltägliche Sachen da zu machen, dass man mit sehr viel Liebe und Energie in den Unterricht geht und die Energie dann woanders fehlt und dass es deswegen so schwer geworden ist oder seit ich eigentlich da bin, ich bin jetzt erst seit 4,5 Jahren an der Schule, aber ich merke, dieser innere Konflikt, der Wunsch, Dinge anders zu machen und zu merken, da scheitere ich aber, da geht's nicht weiter, da stoße ich an Grenzen. Und wir haben bei uns eine Schulstruktur gefunden, die das eigentlich ermöglicht und trotzdem kann man sie ja nicht zum Jagen tragen. Wir können sie nicht, also letztendlich muss aus ihnen, aus dem Kollegium heraus selber dieser Wunsch sein, sich zu verändern und einen Weg gefunden werden, Kraft zu generieren, die dafür dann auch zur Verfügung steht.
Ja, wie kann Waldorfpädagogik heute so weiterentwickelt werden, dass sie gesellschaftlich wirksam, anschlussfähig und zukunftsfähig bleibt, ohne ihren pädagogischen Kern zu verlieren? Nicolas.
Als allererstes würde ich nennen das Vokabular. Also Waldorfpädagogik und Anthroposophie darf das Vokabular des 21. Jahrhunderts lernen und vielleicht auch das eigene Vokabular übersetzen in die Sprache des 21. Jahrhunderts. Das wäre zuallererst erstmal der Punkt. Und dann darf meines Erachtens Waldorf Schule, sage ich jetzt bewusst, nicht Pädagogik, auch gern mal über den Tellerrand hinüberschauen. Und zwar diesen Menschen, den zitiere ich sehr oft, weil er mich einfach sehr wirklich beeindruckt hat, ist Michael Fullen aus Toronto in Kanada, der seit 30 Jahren an neuen, er nennt es noch nicht mal Schule, aber an neuen Konzepten arbeitet mit weltweiten Schulen, also nicht nur aus Kanada. Und da gibt es geniale Erkenntnisse und auch schon Umsetzungen. Und da sind teilweise waldorfpädagogische Elemente mit drin, ob die jetzt absichtlich da drin gelandet sind oder ob die per Zufall mitentwickelt wurden. Das sei dahingestellt. Aber also Vokabular und über den Tellerrand hinausschauen, das wäre meine Antwort.
Martin und dann Juan?
Ich würde sagen, hört auf die Kinder. Gestaltet Schule aus dem eigentlichen Impuls heraus, für die Kinder da sein zu wollen, deren Bedürfnisse entgegenzukommen, so wie, also daraus gestalten, nicht einfach nur das machen, was die wollen. Natürlich wollen Kinder nicht immer das, was sie vielleicht auch brauchen an Stellen. Aber hört wirklich zu und schaut nicht auf das, wie wir es bisher gemacht haben, und schafft Strukturen, die euch eigentlich dazu zwingen, zuzuhören. Und vielleicht muss dafür das Deputatsystem abgeschafft werden. Vielleicht müssen diese Zwänge, die wir uns selbst gesetzt haben, weg, damit wir wieder freigestalten können und nicht, nee, wir müssen jetzt aber noch 6 Stunden Englisch in der dritten Klasse, weil sonst hat Petra nicht genug Stunden. Da müssen wir raus.
Ja, Juan?
Ja, für mich ist die wirklich die Etablierung ein ganz klares Bild über Waldorfpädagogik heutzutage in Verbindung mit Globalität. Also Waldorfpädagogik als globale Schulbewegung total wichtig. Mhm. Ja. Das heißt nicht, die Lokalität zu ignorieren, weiterhin Lokalität anerkennen, schätzen, ja, was kulturell auch hier im deutschen Raum interessant ist, schön ästhetisch ist, wenn wir jetzt in verschiedene künstlerische Bereiche denken, aber ohne die Globalität zu vergessen, weil die Globalität bringt uns dazu zu denken, was ist universell und was nicht. Und manchmal die Waldorfpädagogik rutscht sehr stark in diese mitteleuropäische Art des Denkens. Mhm. Ja, die Formulierung von Universalismen, von Gesetzen und vergisst, dass diese Universalität kann man nur aus der Anerkennung von verschiedenen Lokalitäten in ein globales Konzept konstruieren. Und ich glaube, das ist eine Praxis, die schon existiert. Also wir haben mehr als 2500 Schule-Initiativen in ganzer Welt. In Deutschland gibt es immer noch über 300, aber in Brasilien gibt es über 200, in Argentinien über 170, in Amerika gibt es auch ziemlich viel. Und die wirken in der Realität der Schulbewegung in Deutschland. Und man merkt das nicht, aber das passiert. Und wir müssen es realisieren, dass unsere Schulbewegung ist global. Und das ist unglaublich wichtig. So eine Chance hatte ganz wenig Schulbewegungen in der Welt.
Genau, ich glaube, Perspektivwechsel. Es ist total wichtig für Waldorfschulen, für WaldorfpädagogInnen Perspektivwechsel machen zu können und sich in andere Positionen und in andere Schuhe reinstellen zu können, unbequeme Fragen zu stellen, Selbstreflexion, immer wieder zu gucken, wo stehe ich, warum stehe ich hier, warum fühlen sich bestimmte Leute zu unseren Schulen hingezogen oder nicht, wen haben wir nicht mitgedacht und warum, also einfach diese unbequemen Fragen sich immer wieder selbst zu stellen, immer wieder einen Perspektivwechsel einzunehmen.
Ja, okay. Vielen Dank. Welche Wirkung wünscht ihr euch über die Waldorfschulen hinaus, gesellschaftlich, bildungspolitisch oder in anderen Schulformen? Martin?
Ich würde als erstes sagen, eine Wertschätzung für eine Vielfalt von Fähigkeiten. Das, was ich an der Waldorfschule liebe, ist dieses, ich habe eben Kopf, Herz und Hand, ich habe so vieles Verschiedenes. Ein Fokus auf eine Stärkung von den Kindern, damit sie, Kindern und Jugendlichen, damit sie der Welt entgegentreten können. Wenn ich an Medienpädagogik denke zum Beispiel. Also ich kann sie vor das Tablet setzen, aber ich kann ihnen auch Fähigkeiten mitbringen und sie kognitiv darauf vorzubereiten, ja, aber auch innerlich vom Herz, vom Körper her zu stärken und ihnen Kraft zu geben.
Nikolas?
Ich würde mir wünschen, dass Schule den menschlichen Körper wahrnimmt und anerkennt und dementsprechend auch alle Diversitäten innerhalb des menschlichen Körpers und der Ausgestaltung akzeptiert und Angebote offeriert, wie diese Kinder lernen und sich bewegen dürfen. Weil das ist in dem Schulsystem, was wir jetzt gerade haben, nicht gegeben. Und diese Neurodivergenz oder das Lernen durch den Körper, so wie Martin sagt, hat Waldorf, ja, es hat es angelegt in den künstlerischen und handwerklichen Fächern, aber sobald es in den größeren Fächerkanon geht, ist das Denken über Theorie und über das Schreiben das einzige Eingangstor. Und das ist gleichzeitig ein Tor, was sich verschließt für fast 60% der gesamten SchülerInnen. Also Abiturklassen kommen raus mit 30%. Das ist schon positiv.
Waldorfpädagogik versteht sich als Gegenmodell. Doch genau das kann auch zu Abschottung führen. Kritik wird dann schnell als Angriff gelesen. Und ihr arbeitet bewusst mit Menschen innerhalb des Systems. Welche strukturellen Blockaden begegnen euch immer wieder, unabhängig von Motivation oder Engagement?
Wenn keiner von euch was sagt, dann würde ich jetzt, glaube ich, einfach die Blockade Veränderung nennen wollen. Also wir alle, unabhängig davon, ob wir sehr stark ideologisch geprägt sind oder nicht ideologisch geprägt sind, wir Menschen sind ja leider Gewohnheitstiere. Und das macht sich leider auch in diesem Bereich bemerkbar. Also wir haben die Erfahrung, ich habe die Erfahrung, dass wir es mit wahnsinnigen, wie man das so schön sagt, auch Beharrungskräften zu tun hat. Dieses Beharren, und das ist ja wirklich, also noch deutscher kann man etwas nicht ausdrücken, aber das Beharren auf den Ist-Zustand, nicht weil es vielleicht gut ist, sondern weil man es kennt und weil es bequem ist. Und das noch nicht mal im Bewussten, sondern im Unbewussten. Das ist meiner Meinung nach einer der größten.
Martin?
Ja, ganz konkret würde ich sagen, das Curriculum, also unser Lehrplan, den wir haben, der so voll ist, wenn ich jetzt neuer Lehrer mit reinschaue, dann gibt es so viele Dinge, die ich tun muss. Und wo soll ich dann noch mehr Zeit einnehmen?
Leute, anschließend, was sollen die Menschen, die diesen Podcast hören, mitnehmen, wenn die über Zuma denken? Ja, Nikolas, du hast zuerst.
meldet euch. Also das allererste, was wir uns wünschen, ist, kommt mit uns in Kontakt. Ob das aus Kritikpunkten heraus ist, ob das aus positiven Punkten heraus ist, egal was. Wir würden gerne mit euch in Kontakt kommen, mit euch sprechen und im günstigsten Fall zusammenarbeiten.
Martin, machst du weiter und danach die anderen, bitte.
Ihr seid mit euren Ideen nicht allein. Es gibt Menschen, die das ähnlich sehen oder zumindest sehr positiv drauf schauen werden. Kommt dazu, habt Mut, eure Ideen, Gedanken einzubringen in euren Schulen oder eben bei uns über Zuma. Es lohnt sich.
Ihr seid herzlich eingeladen. Unsere Workshops sind offen für alle Menschen, die in der Waldorfpädagogik irgendwas bewegen wollen oder auch nur Impulse oder Bedürfnisse haben. Und ihr müsst da nicht mit fertigen Ideen hinkommen oder mit fertigen Projekten. Ihr seid alle herzlich eingeladen.
Ja, und das alles begleitet von einer sehr starken künstlerischen Perspektive, Umgebung. Für manche Leute kommen die Ideen nicht unbedingt durch konkrete Reflexionen, sondern durch Tanz, singen, zeichnen, malen und das findet ihr auch bei uns.
Und eben nicht nur für die Menschen aus dem Waldorf-Umfeld. Wenn ihr Interesse daran habt, Bildung zu denken und neue Ideen zu generieren, die mitzubringen, einfließen zu lassen, wir sind da sehr, sehr offen. Klar, aus dem Herzen heraus erstmal Waldorf, aber das heißt nicht, dass wir nicht Raum haben für andere. Andersrum, wir haben Raum für jeden, der Bildung mitgestalten möchte.
Ja, vielen Dank. Zukunft ist nicht, was irgendwann geschieht. Zukunft entsteht dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen für Beziehungen, für Strukturen, für Bildung. Zukunft machen, Zuma, versteht sich nicht als fertige Antwort, sondern als Einladung, hinzuschauen, zu widersprechen, mitzudenken und Schule als lebendigen Ort erst ernst zu nehmen. Vielen Dank euch vielen für eure Zeit. Es war mir eine große Freude.
Danke auch.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören.
Danke, danke.
Das war Waldorf Perspektiven, der Podcast, der einen neuen Blick auf die Waldorfpädagogik wirft. Ein riesiges Dankeschön an unsere ZuhörerInnen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Habt ihr die Sendung verpasst? Kein Problem. Diese Episode und alle weiteren findet ihr zum Nachhören auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und auf Instagram zu folgen. Dein Feedback, deine Themenvorschläge oder Gästeempfehlungen sind uns wichtig. Schreib uns einfach an perspektiven@waldorfschule.de. perspektiven@waldorfschule.de. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Wir freuen uns darauf, mit dir gemeinsam neue Impulse in der Waldorfpädagogik zu setzen. Bis zum nächsten Mal.
Waldorf Perspektiven.